Guten Abend, ich begrüße alle ganz herzlich. Wir kommen zu Hiob 35 und lesen gleich die Verse 1 bis 8. Darf ich bitten, Jerry?
Und Elihu hob wieder an und sprach: Hältst du das für recht? Du hast gesagt, meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes, denn du fragst, was sie dir nütze. Was gewinne ich mehr, als wenn ich gesündigt hätte? Ich will dir Worte erwidern und deinen Genossen mit dir. Blick zum Himmel und sieh und schau die Wolken an. Sie sind höher als du. Wenn du sündigst, was tust du ihm an? Und mehren sich deine Übertretungen, was fügst du ihm zu? Wenn du gerecht bist, was gibst du ihm oder was empfängt er aus deiner Hand? Für einen Mann wie dich gilt deine Gottlosigkeit etwas und für einen Menschenkind deine Gerechtigkeit.
Danke. Das ist das dritte Mal, dass Elihu in seiner Rede neu anhebt. Das wird ja gesagt in Vers 1. Und Elihu hob wieder an und sprach. Es gab also immer zwischendurch Pausen. Und zwar gab er Hiob die Möglichkeit, zu erwidern, etwas dagegen zu sagen. Und in seiner ersten Rede, Kapitel 32, 33, da hat er Gott vorgestellt als den großen Retter. Da haben wir diese wunderbare messianische Stelle gefunden, auf den Erlöser hin, der Sühnung zustande bringen würde. Und dann in der zweiten Rede, das ist Kapitel 34, wo es auch wieder beginnt, und Elihu hob wieder an und sprach. In dieser zweiten Rede hat Elihu Gott vorgestellt in seiner absoluten Gerechtigkeit. Jetzt in Kapitel 35, da stellt er Gott vor als der, der erhaben ist über alles. Absolut erhaben. Unangreifbar. Und schließlich, Kapitel 36, das ist das vierte Mal und letzte Mal, wo Elihu anhebt und Elihu fuhr fort und sprach. In diesem letzten Teil, Kapitel 36, 37, da stellt Elihu die Liebe Gottes vor. Die Liebe Gottes, die sich zeigt in seiner weisen Erziehung. Also, jetzt geht es um Gottes Größe und Erhabenheit. In Vers 2 beginnt Elihu seine Rede mit einer Frage. Hältst du das für recht? Wir haben gesehen, dass die Freunde Hiobs, die früher gesprochen haben, die drei Freunde, dass die von Anfang an so ein Schema hatten. Am Anfang mehrere rhetorische Fragen. Also Fragen, wo man keine Antwort erwartet. Aber das war so ein, kann man sagen, ein rhetorischer Kunstgriff bei ihnen. Hier, bei Elihu, hat es wirklich seelsorgerliche Bedeutung. Hältst du das für recht? Jetzt zitiert er nämlich Hiob. Er unterstellt nicht wie die Freunde irgendwelche Dinge, sondern er sagt, du hast gesagt. Er baut nur auf dem auf, was Hiob gesagt hat, nicht auf irgendwelchen Gerüchten oder Behauptungen über Hiob. Das geht gar nicht. Das wäre üble Nachrede, die nach 1. Petrus 2, Vers 1 und folgende scharf verurteilt wird. Aber er sagt, du hast gesagt. Und jetzt haben wir ein kleines Übersetzungsproblem. Die Elberfelder übersetzt, meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes. Ganz wörtlich steht im Hebräischen hier, meine Gerechtigkeit von Gott. Und das von kann man eben im Hebräischen auch übersetzen mit als im Vergleich. Darum hat die Elberfelder übersetzt, meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes. Aber das sagt Hiob so eigentlich nirgends in seinen Reden. Aber wenn man das ganz wörtlich nimmt, mein Recht von Gott, dann hat das den Sinn, ich will mein Recht von Gott. Und das ist immer ein Problem. wenn wir auf irgendwelche Rechte vor Gott pochen. Heute ist es sehr modern, man pocht auf Menschenrechte. Aber kaum einer beantwortet uns die Frage, woher haben wir Menschenrechte? Wer gibt uns Menschenrechte? Auf was berufen wir uns als Grundlage, dass wir Rechte haben? Da wird's echt problematisch. Aber Gott ist so erhaben, dass wir nie sagen können, ich habe vor Gott ein Recht. Und darum stellt Elihu die Frage, hältst du das für recht? Überleg dir, ist das richtig, wenn du so sprichst? Ich will mein Recht von Gott. Und es wäre ganz anders, hätte er sagen können, Hiob, das geht gar nicht. Aber das wäre schwieriger, um es anzunehmen. Und wenn man etwas Unangenehmes jemandem sagt, ist es oft gut, wenn es eine Frage ist. Man kann es besser annehmen. Und er möchte ja, dass Hiob das annehmen kann, was er ihm da sagt. Und dann Vers 3, denn du fragst, was sie dir nütze, also was die Gerechtigkeit, die er ausgelebt hat in seinem Leben, was sie ihm eigentlich nützt. Und dann sagt Elberfelder, was gewinne ich mehr, als wenn ich gesündigt hätte? Die Schlachter hat es verständlicher übersetzt und ist ganz korrekt. Wer hat Schlachter?
Was habe ich davon, wenn ich nicht sündige?
Ja, was habe ich davon, wenn ich nicht sündige? Oder ich habe es für mich so übersetzt, was nützt es mir, wenn ich nicht sündigte? Also welchen Vorteil habe ich, wenn ich gottgemäß versuche zu leben, anstatt dass ich einfach in der Sünde lebe? Wo hat Hiob so etwas gesagt? Nun, schlagen wir mal auf, Kapitel 9, Vers 29. Jerry liest uns das vor.
Darum sage ich, den Vollkommenen und den Gottlosen vernichtet er.
Oh, 9, Vers 29.
Ah. Ich muss schuldig sein, wozu soll ich mich denn nutzlos abmühen?
Ja, also er sagt, in den Augen Gottes muss ich einfach schuldig sein, obwohl ich es nicht bin. Aber wenn Gott mich so behandelt, dann muss ich einfach schuldig sein und er fügt hinzu, wozu soll ich mich denn nutzlos abmühen? Also weshalb soll ich versuchen, gerecht zu leben, wenn ich in Gottes Augen ja doch schuldig bin? Und das drückt genau das aus. Du fragst, was sie, die Gerechtigkeit, dir nützt. Was gewinne ich mehr? Und was nützt es mir, wenn ich nicht sündigte? Und jetzt, Vers 4, ich will dir Worte erwidern, und deinen Genossen mit dir. Also Elihu setzt sich jetzt gegen dieses Zitat von Hiob, aber will auch gleich den Freunden, die ihm ständig falsch geantwortet haben, will auch noch gleich was beibringen. Und dann kommen ein paar Imperative, Befehlsformen. Können wir zusammentragen?
Blick zum Himmel.
Also blicken als Befehl. Blick. Zweiter Befehl.
Sieh.
Und betrachte oder Elbenfelder, schau. Also dreimal ein Befehl, er soll seine Augen auf etwas richten. Worauf?
Die Wolken.
Er soll die Wolken anschauen. Von sich weg. Sein Blick war ständig auf sich. Hiob hat sich ständig mit sich selber beschäftigt. Er soll wegschauen, und zwar nach oben. Blick zum Himmel. Sieh, schau, die Wolken. Und was ist das Besondere an den Wolken, gemäß Elihu, hier?
Sie sind höher als er.
Ja. Also, schau mal, nur schon die Natur lehrt uns, wenn der Schöpfer Wolken schafft, die so erhaben höher sind als wir, wie viel mehr er, der Schöpfer? Also mit der Natur will er Hiob etwas lehren. So gewissermaßen wie Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 14. Was sagt er dort über die Natur? 1. Korinther 11, Vers 14. Natürlich, es geht dort um ein anderes Thema, aber hast du es, ja. Jerry, lies.
Lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Unehre für ihn ist. Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist.
Ja, der Apostel Paulus argumentiert, lehrt euch nicht die Natur. Das heißt, die Natur lehrt uns Dinge. In seinem Zusammenhang von 1. Korinther 11 ist es so, dass eben die Natur uns klar macht, Frauenhaare sind anders als Männerhaare. Und es ist sehr üblich, ab einem gewissen Alter, dass man als Mann einfach die Haare verliert. Nicht alle, aber es ist sehr, sehr üblich und man kann es auch medizinisch erklären mit dem Haushalt im Körper, Hormonhaushalt im Körper. Und bei der Frau ist das ganz ungewöhnlich. Die Frau ist geschaffen für langes Haar und die ganze Kunstgeschichte preist das, was Paulus hier sagt, dass es eine Ehre ist für sie, aber für einen Mann eben nicht. Aber was ich sagen will, Paulus beruft sich auf die Natur. Lehrt euch nicht die Natur. Und hier, Elihu, lehrt uns nicht die Natur. Gott ist erhaben über uns. Jedes Mal, wenn wir die Wolken sehen, können wir daran denken, an die Erhabenheit Gottes über uns. Wir sind da auf der Erde und Gott ist erhaben über allem. Und dann sagt er in Vers 6, wenn du sündigst, was tust du ihm an? Und mehren sich deine Übertretungen, was fügst du ihm zu? Was will er damit sagen? Was will er damit sagen?
Dass Gott keinen Schaden hat, wenn Hiob sündigt, dass er ihm nicht schaden kann.
Also, dass Hiob sich im Klaren sein muss, Gott ist nicht auf uns angewiesen. Er steht erhaben über allem, was wir tun. Also, Gott ist in sich vollständig. Er braucht uns Menschen nicht. Und Gott hätte die Menschen nie schaffen müssen, um glücklich zu werden. Ja? Es gibt Menschen, die denken, ich muss heiraten, damit ich glücklich werde. Ja? Gut. Ob das die gute Voraussetzung ist, das ist eine zweite Frage. Ja? Aber Gott hat sich nie überlegen müssen, ich brauche Geschöpfe, damit ich Erfüllung finde. Wo steht in der Bibel, dass Gott in sich völlig befriedigt ist? Fast. Ja. 1. Timotheus 6.
Vers 6.
Oder Vers 15. Also es geht um die Frage, Gott in sich glücklich, nicht der Mensch in Gott glücklich, sondern das wäre im Vers 6, nicht wahr, was du angetönt hast. Aber jetzt Gott, wer liest du Vers 15?
Die zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, dem Ehre sei und ewige Macht. Amen.
Danke. Hier wird Gott vorgestellt in seiner absoluten Gottheit, so wie er von Geschöpfen auch gar nicht wahrgenommen werden kann. Durch die Augen. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Keiner der Menschen hat ihn je gesehen, noch kann ihn sehen. Und Da in dem Zusammenhang wird Gott genannt, der glückselige und alleinige Machthaber. Und glückselig meint also, dass Gott in sich vollkommen glücklich ist. Und zwar um den dreieinen Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In Gott gibt es von Ewigkeit her Gemeinschaft. Und Gott musste nicht Menschen erschaffen, um sein Wesen, das Liebe ist, eben umsetzen zu können. Gott ist Liebe und in der Gottheit ist diese Liebe in der Beziehung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott ist in sich völlig glücklich und braucht uns Menschen nicht. Und diesen Aspekt möchte Elihu hier herausstreichen. Was fügst du ihm zu? Und er sagt weiter, was empfängt er aus deiner Hand? Gott braucht nichts von uns. Dass er uns trotzdem geschaffen hat und trotzdem sich uns offenbaren wollte, das ist noch ein anderes Thema. Aber Gott hätte das nicht gebraucht. Und dann sagt er eben in Vers 8, für einen Mann wie dich gilt deine Gottlosigkeit etwas. Und für ein Menschenkind deine Gerechtigkeit. Hiob, für dich hat es Auswirkungen, ob du gottlos lebst oder gerecht lebst. Wir können dazu aufschlagen, Jeremia 7, Vers 19. Es geht im Zusammenhang um Israel, das sich als Volk schwer gegen Gott verschuldet hatte. Und da sagt Gott durch Jeremia, 7, Vers 19.
Kränken Sie mich, spricht der Herr, nicht viel mehr sich selbst zur Beschämung Ihres Angesichts.
Ja. Kränken Sie mich, sagt der Herr. Sich selber tun Sie ein Unrecht an durch Ihre Sünde. Sünde zerstört immer uns selbst und schadet uns selbst. Und dann noch eine Stelle, Sprüche 8, Vers 36.
Wer aber an mir sündigt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod.
Ja. Da sieht man sehr eindrücklich. Sünde schädigt immer uns selbst. Also, er tut seiner Seele Gewalt an, er liebt den Tod. Also, Gott in seiner absoluten Gottheit ist nicht angewiesen auf uns. Es ist natürlich ein ganz anderes Thema, dass Gott sich freut, wenn wir seinen Weg gehen wollen. Den Weg der Wahrheit. Und dass, wenn wir sündigen, dass wir gegen Gott sündigen und uns an ihm schuldig machen. Aber eben, er ist trotzdem über allem völlig erhaben. Und das möchte einfach Elihu hier herausstreichen. Und Vers 9, wegen der Menge der Bedrückungen schreit man. Man ruft um Hilfe wegen des Armen, wegen des Armes der Großen. Was ist das Problem hier in Vers 9? Also Menschen schreien, empört. Oder sie schreien um Hilfe. Wegen was? Ja, Unterdrückung, Bedrückung, also Unrecht unter den Menschen, führt dazu, dass die Menschen empört sind oder dass die Menschen schreien, dass man ihnen helfen soll. Und dann sagt Elihu in Vers 10, aber man spricht nicht, wo ist Gott? Also das Schlimme ist, Menschen haben ein Bedürfnis nach Freiheit. Und wenn es Unterdrückung gibt, auch ungerechte Unterdrückung durch Regierungen, dann schreien die Menschen und rufen aus und rufen um Hilfe, damit ein Regime gestürzt werden kann. Aber Elihu sagt, aber Gott wird auf der Seite gelassen. Man sollte ja dann vielmehr Gott suchen. Aber Gott spielt keine Rolle für so viele Menschen. Gott spielt keine Rolle. Man sagt nicht, wo ist Gott? Und jetzt beschreibt Elihu Gott und nennt ihn mein Schöpfer, der Gesänge gibt in der Nacht. Er sagt, und dieser Gott, der ist so wunderbar, der macht, dass wir glücklich sein können, dass wir singen können. Wo haben wir ein konkretes Beispiel? Gott gibt Gesänge in der Nacht.
Paulus in Apostelgeschichte 16.
Das geht ja wie schnell als Computer. Apostelgeschichte
16.
Paulus in Philippi. Er kommt ins Gefängnis zusammen mit seinem Mitarbeiter. Und wir lesen 16, Vers 25. Des Zusammenhangs wegen Vers 24.
Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innerste Gefängnis und schloss ihre Füße fest in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Die Gefangenen aber hörten ihnen zu.
Danke. Der Kerkermeister hat sie ins innere Verlies werfen lassen. Dort wurden sie in den Stock, im Stock festgemacht. Und das ist sehr schmerzhaft. Und trotz der Schmerzen, die können singen. Lob singen Gott. Also es sind nicht mal Lieder irgendwie zur persönlichen Erbauung und Ermutigung, sondern sie singen hier und preisen Gott, geben ihm die Ehre. Wer kann so etwas? Das ist eben dieser Gott, der Gott Elihus, der Gesänge gibt in der Nacht. Und noch eine Stelle, wo gesprochen wird über Singen in der Nacht.
Psalm 42.
Aber ist es in der Nacht? Ausdrücklich in der Nacht? Man muss... Er singt aber nicht. Es wird nicht gesagt, ja? Aber es muss gesagt werden. Nun, es ist ja so, alle Feste Israels, die sieben Feste des Herrn, 3. Mose 23, die fanden ja statt tagsüber. Und es gab ein Fest, das wurde auch nachts gefeiert. Das Laubhüttenfest. Und das wird ausdrücklich gesagt in Jesaja 30. Das Laubhüttenfest ist ja das Fest, von dem es dreimal im Gesetz Mose heißt, dass man sich freuen muss an diesem Fest. Und zwar einmal nur freuen. Und in Jesaja 30 lesen wir, wie die Freude sein wird bei der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, wenn der Überrest den Messias empfangen wird als Befreier. Und diese Freude wird verglichen mit der Freude des Laubhüttenfestes. 30, 29, bitte.
Gesang werdet ihr haben wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird, und Freude des Herzens wie diejenigen, die unter Flötenspiel hinzuziehen, um auf den Berg des Herrn zum Felsen Israel zu kommen.
Danke. Also, ich muss kurz erklären, es geht hier um Gesang in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Nun, was ist das? Hier wird gesagt, das Fest. Und das Laubhüttenfest, als das siebte Fest der sieben Feste des Herrn, 3. Mose 23, wird auch dort in 3. Mose 23 genannt, Ha-Chag, das Fest. Also wenn nichts dazu steht, einfach das Fest, dann ist es das Laubhüttenfest, das eben inhaltlich alle früheren Feste zusammenfasst. Und darum ist klar, hier das Laubhüttenfest gemeint. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Und Freude des Herzens wie diejenigen, die unter Flötenspiel hinziehen, um auf den Berg des Herrn zum Felsen Israels zu kommen. Das Laubhüttenfest gehörte zusammen mit dem Pfingstfest, Schawot, und dem Passafest, Pessach, zu den drei Festen, von denen die Tora sagt, alle Israeliten müssen an den Ort der Anbetung kommen. Das war obligatorisch. Und auf dem Weg zum Tempelberg hat man jeweils die Stufenlieder gesungen. Das sind die Psalmen 120 bis 134, die in der Überschrift immer wieder haben, ein Stufenlied. Shir Ma'alot, Lied der Stufen oder Lied der Hinaufzüge. Das ist ein Wortspiel. Ma'alot heißt Treppe, von einer Treppe. Es bedeutet aber auch eine Reise hinauf. Und diese 15 Psalmen hat man jeweils gesungen auf der Reise nach Jerusalem. Also auch Jesus Christus, wenn er mit 12 Jahren begonnen hat, mit den Eltern zu den Festen zu gehen, da hat er diese Psalmen gesungen. Und zwar immer mit Flötenbegleitung. Darum wird hier auch gesagt, um auf den Berg des Herrn, die unter Flötenspiel hinziehen, um auf den Berg des Herrn zum Felsen Israels zu kommen. Mit dem Fels ist hier gemeint der Fels im Allerheiligsten, der höchste Punkt des Tempelberges. Das ist der Fels Israels. Der Berg des Herrn, der Fels Israels. Weil der höchste Punkt des Berges ist der Fels. Ja, aber jetzt haben wir da ein bisschen arbeiten müssen, um herauszuarbeiten, was da genau steht. Und dann hat man den Genuss. Gesang werdet ihr haben, wenn Jesus Christus wiederkommt als Richter. Und dieser Gesang wird verglichen mit diesem freudigen Gesang nachts beim Laubhüttenfest, wo die Leute im Tempel waren und die ganze Nacht hindurch wurden Lieder vorgetragen vom professionellen Priester- und Levitenchor und dem Orchester.
Jesus hat mit den Jüngern nach dem Lobgesang gesungen, bevor sie zum Ölberg gingen.
Sehr gut. Dort haben wir also ein drittes Beispiel von Gesang in der Nacht. Schlagen wir das gerade auf. Also der Herr Jesus hat ausdrücklich ein Lied gesungen, und zwar in dieser Nacht, bevor er überliefert wurde. Das ist Matthäus
26, Vers 30.
Danke. Matthäus 26, Vers 30. Liest du?
Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
Ja, also vorher wird ja gerade noch die Passafeier, bei der das Abendmahl eingesetzt wurde, beschrieben. Und dann dies. Nun, können wir etwas genauer noch erfahren, was das für ein Lied war?
Psalm 118.
Psalm 118, sagst du. Wie kommst du auf Psalm 118?
Ich war hier in einer Handwerkerschlacht, das Lobgesang Psalm 113 bis 118. Aber ich meinte, im Psalm 118 ist der Stein, den die Bauleute verworfen hatten, ist zum Eckstein geworden.
Ja, also die Fußnote in der Schlachter ist absolut korrekt. An diesem Abend wurde nicht auf einmal, sondern aufgeteilt Psalm 113 bis 118 gesungen. Diese Psalmen fasst man zusammen als das Hallel. Also die Lobpsalmen, die immer beim Passafest in der Familie vorgetragen werden, gesungen werden. Und ganz am Schluss war dann Psalm 118. Ja? Und darum ist es ganz eindeutig klar, dass der Herr mit den Jüngern noch diesen Psalm gesungen hat und dann gingen sie hinaus nach Golgatha. Das ist auch gewaltig. Der Herr wusste, was alles auf ihn zukommen würde. Und gerade in diesem Psalm 118, das hast du Carmine, gesagt, heißt es, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und das ist eine Prophetie auf den Messias, er ist der Stein. Auch in anderen Stellen im Alten Testament wird der Messias der Stein genannt. Und Bauleute war vor 2000 Jahren im Judentum der Begriff für Lehrer des Gesetzes. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Das heißt also, der Messias sollte von den Bibellehrern Israels verworfen werden, aber dann würde er der Ausgangspunkt für etwas ganz Neues werden. Der Eckstein ist ja der erste Stein für ein neues Gebäude, nämlich dann, wie wir dann später erfahren, die Gemeinde.
Kann man kurz, ja? Also ein Gedanke, der mir gerade noch kommt, im Eckstein, kann man da auch sagen, da der Herr außerhalb der Stadt gelegen worden ist, dass, weil der Eckstein ist ja beim Gleichnis vom Rebberg, ist ja der Sohn tot rausgeschmissen worden aus dem Rebberg heraus, aus der Mauer. Und dann heißt dieser ist zum Eckstein geworden, der Sohn, der rausgeworfen wurde. Das ist eigentlich auch eine Anspielung auf das, dass dann der Eckstein aus Israel rausgeht. Oder auf der
ja, also das Verwerfen und auch hinauswerfen in dem Gleichnis von dem Sohn, den der Vater sendet, um die Frucht bei den Weingärtner abzuholen, das zeigt eben, dass er bei dieser Verwerfung hinausgetan wird, außerhalb des Lagers, und dass damit eben etwas entstehen sollte, außerhalb des Judentums, ganz genau. Da ist ein Zusammenhang. Genau, die Gemeinde, die dann eben aus Juden und Nichtjuden bestehen sollte. Ja, also, aber das Gewaltige ist doch, dass der Herr in dieser Nacht, bevor er ans Kreuz gegangen ist, und gerade in Gethsemane wurde es für ihn so schwer, dass sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Also unglaublich schwer, und trotzdem hat er gesungen. Das ist eben der Gott, der Gesänge gibt in der Nacht. Dass Menschen sogar dann singen können, wenn es ganz dunkel ist in ihrem Leben. Das ist nicht immer einfach. Und man muss nicht denken, wenn man nicht mehr singen kann, dann sündigt man. Nein, in Jakobus 5, können wir kurz aufschlagen, da wird gesagt, wenn es uns schlecht geht, wird das Befehl gesagt, was sollen wir machen? Bist du sicher, Psalmen singen, wenn es uns schlecht geht? Wir müssen einfach nochmal nachschlagen. Manchmal hat man etwas im Gedächtnis und da muss man nochmals genau lesen.
Vers 13.
Jakobus 5, Vers?
13.
13, jawohl.
Leidet jemand unter euch Trübsal? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen.
Das ist es. Wenn es uns gut geht, Psalmen singen. Wenn es uns schlecht geht, beten. Aber eben Gott ist der Gott, der sogar dann, wenn es uns schlecht geht, uns Gesänge geben kann in der Nacht.
Aber es gibt ja Punkte, da ist nicht ein zumute zum Beten. In Situationen, da kann man gar nicht beten.
Genau, es gibt Momente, wo man nicht mal mehr beten mag, aber dann?
Dann vertritt uns der Geist. Dann ist der Herr durch den Geist, der uns dann zum Beten bringt, der uns dann Ruhe gibt. Also, es ist dann, wie soll ich sagen?
Genau,
als ich es mal erlebt habe, als ich wirklich, sagen wir, eine Wut hatte zum Beispiel auf irgendetwas, da konnte ich wirklich nicht mehr beten und auch nicht mehr, da ging nichts mehr. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, es gab an einem bestimmten Punkt, auf einem Zeitpunkt, da kam Ruhe rein.
Jawohl. Aber darum ist es eben wichtig, dass wir diesen Befehl haben. Leidet jemand Trübsal, er bete. Diesen Befehl braucht es, damit, wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht mehr beten, dass wir uns eben doch dann durchringen. Und der Herr gibt uns eben die Kraft durch seinen Geist, nicht wahr, Carmine? Ja. Durch seinen Geist gibt er dann die Kraft, dass man eben doch beten kann. Und er kann sogar schließlich Lieder geben.
Und der Gedanke ist ja auch dann bei uns drin, wir müssen zum Beten und zum Lobpreisen hinkommen. Also der Geist führt uns durch.
Ja, natürlich, Gott möchte ja letztlich dieses Ziel erreichen von Lobgesang, genau. Jetzt gehen wir aber weiter. Wo ist Gott, mein Schöpfer? Und das drückt übrigens aus, welche persönliche Beziehung Elihu hatte zum Herrn. Nicht wahr? Das ist ganz anders als später in der biblischen Geschichte, zum Beispiel König Saul. Wenn man die Geschichte Sauls liest in 1. Samuel, er sagt immer zu Samuel, dem Propheten, dein Gott, dein Gott. Er sagt nie mein Gott. Warum? Weil er keine persönliche Beziehung hatte. Und Elihu sagt, Gott, mein Schöpfer. Und so ein so wunderbarer Schöpfer, er gibt Gesänge in der Nacht. Und weiter sagt er, was tut dieser Gott noch? Können wir es zusammentragen?
Der uns belehrt.
Ja, und er sagt noch ein Maß, wie er uns belehrt.
Mehr als die Tiere der Erde.
Mehr als die Tiere der Erde. Und er macht uns weiser als die Vögel des Himmels. Wie belehrt Gott Tiere? Gott hat in die Tiere Instinkte hineingegeben. Wer sorgt dafür, dass Löwen nicht verhungern? Gott hat besonders der Löwin einen Jagdtrieb gegeben. Und das führt dazu, dass sie eben überleben kann. Das steckt einfach drin. Und die Löwin geht genau auf die richtigen Tiere zu, die dann auch als Nahrung etwas taugen. Oder denken wir an die Vögel, der Storch hier zum Beispiel. Er weiß genau im Herbst, wann er gehen muss, nach Afrika. Wie weiß er das? Ja, Gott hat das alles instinktmäßig hineingelegt. Natürlich, das ist alles in dem Erbgut, in der DNA programmiert. Aber es ist doch fantastisch und die finden den Weg nach Afrika. Und viele gehen ja dann über die Landbrücke Israel nach Afrika, andere gehen über die schmale Stelle bei Gibraltar, Südspanien, rüber nach Afrika, andere gehen in der Mitte, direkt übers Mittelmeer. Das ist dann besonders gefährlich, weil dort doch jedes Mal manche abstürzen und verenden. Aber die wissen den Weg, die wissen die Zeit und die wissen genau, wann sie wieder zurückkehren müssen im Frühjahr nach Europa. Das steckt drin. Gott hat das in sie hineingegeben. Aber, sagt Elihu, Gott belehrt die Tiere der Erde, die Vögel des Himmels, aber den Menschen belehrt er mehr. Und zwar, weil wir Menschen ein Bewusstsein bekommen von Gott und von seinem Willen. Das haben Tiere nicht. Und Tiere können auch nicht den Willen Gottes durch die Heilige Schrift erfahren. Nur Menschen. Er belehrt uns mehr als die Tiere. Er macht uns weiser als die Vögel. Und traurig ist es, wenn Menschen diese Belehrung verwerfen. Und dann geschieht das, was in Jeremia 7 steht. Können wir das mal aufschlagen? Dort waren wir ja schon. Aber das war was anderes. Jerry, liest du uns Acht, Vers 7.
Selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten, und Turteltauben und Schwalbe und Kranich halten die Zeit ihres Kommens ein. Aber mein Volk kennt das Recht des Herrn nicht.
Jawohl. Also, hier spricht Gott über das Volk Israel, das die Heilige Schrift verworfen hatte, damals, zur Zeit von Jeremia. Und sie waren sich nicht bewusst über die Gerechtigkeit Gottes, die er sie lehrte durch sein Wort. Sie haben das verworfen. Und dann sagt Gott, aber bei den Vögeln ist es ganz anders. Ein Storch weiß ganz genau, wann er gehen muss, wann er kommen muss. Und werden noch weitere Vögel erwähnt, Turteltaube, Schwalbe, Kranich. Sie wissen die Zeit ihres Kommens. Aber Israel weiß nicht, dass jetzt die Zeit des Kommens ist, zu ihm, zu Gott umzukehren. Aber wenn der Mensch eben annimmt, dann gilt, was Elihu sagt, er macht uns weiser als die Tiere der Erde. Und dann Verse 12 bis 13, da erklärt Elihu, wenn der Mensch nicht nach Gott fragt und nicht sagt, wo ist Gott, mein Schöpfer, dann kommt es eben, dass Menschen schreien und Gott antwortet nicht. Keine Gebetserhörung. Lies nochmals, Jerry, Vers 12 und 13.
Dann schreit man, aber er antwortet nicht wegen des Hochmuts der Bösen. Jedoch auf Eitles hört Gott nicht und der Allmächtige schaut es nicht an.
Also, aus dieser Stelle können wir entnehmen, was ist ein Hindernis für Gebetserhörung?
Hochmut.
Übermut oder Hochmut? Elberfelder hat übersetzt mit Hochmut. Hochmut ist eine Möglichkeit, warum Gott Gebete nicht erhört. Wir könnten eine ganze Liste aufstellen, mit Bibelstellen, die noch andere Gründe erwähnen, warum Gott Gebete nicht erhört. Und das ist ganz wichtig, dass man all diese Stellen zusammennimmt, gerade wenn man eben solche Verheißungen liest, wie Johannes 15, um alles, was ihr irgend bitten werdet, ihr werdet es bekommen. Aber man muss wissen, es gibt bestimmte Bedingungen. Und Hochmut ist eine Bedingung, die klar macht, dann hört Gott nicht. Und auf Eitles hört Gott nicht. Also das, was eben hohl ist und nicht ein ernsthaftes Suchen Gottes ist, dann hört Gott auch nicht. Das schaut der Allmächtige nicht an. Aber jetzt kommt eine Ermutigung an Hiob. Vers 14. Wenn du auch sagst, du schaust ihn nicht, merken wir auch da wieder, er zitiert Hiob. Immer wieder, er zitiert er. Wenn du auch sagst, du schaust ihn nicht. Also du, Hiob, sagst, der Herr ist einfach nicht wahrzunehmen in deinem Leiden. Ich sehe nicht, wo Gott ist. Dann sagt er, die Rechtssache ist vor ihm. So harre auf ihn. Er macht ihm Mut. Die ganze Not, die ist vor Gott, vor Gottes Thron ausgebreitet. Und es braucht noch etwas Geduld. Aber Gott wird eingreifen. Und dann Vers 15. Und nun, wenn sein Zorn nicht heimgesucht hat, sollte er nicht sehr wohl um den Übermut wissen. Also selbst da, wo Gott eben nicht eingegriffen hat, nicht wahr? Das haben die drei Freunde gesagt, auch Hiob hat es gesagt, dass Gott immer wieder eingreift und Böses bestraft. Elihu sagt das auch, aber nicht immer, sofort. Das hat auch Hiob sehr deutlich herausgearbeitet. Und hier sagt er, wenn sein Zorn nicht heimgesucht hat, also wenn Gott nicht eingegriffen hat bei schlimmen Dingen auf dieser Erde, die Gottes Zorn herausfordern, sollte er nicht sehr wohl um den Übermut wissen. Gott weiß schon, aber er greift nicht immer sofort ein. Er weiß schon um das Unrecht. Genauso wie er weiß um Hiobs Rechtssache, für die er zum Guten eingreifen wird, so weiß er auch um alles Unrecht, wo er eingreifen wird als Richter. Und dann nochmal ein hartes Wort. Und so sperrt Hiob in eitler Weise seinen Mund auf, häuft Worte ohne Erkenntnis. Und bitte, wir müssen uns vor Augen halten. Wir haben gesehen, in den Reden von Hiob, da haben wir so einen Reichtum. was er an Erkenntnis über Gott ausspricht. Aber weil er eben immer wieder Gott doch irgendwie in Frage gestellt hat, in seiner Gerechtigkeit, auf das geht jetzt Elihu zu und sagt: Da, Hiob, du hast in eitler Weise deinen Mund aufgesperrt. Ohne Erkenntnis. Das klingt jetzt sehr hart. Ein Junge, der das diesem alten Hiob sagt. Aber wir werden sehen, wenn Hiob zur Buße kommt in Kapitel 42, was sagt er? Liest du, Jerry, 42, 3.
Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich dann denn beurteilt, was ich nicht verstand, Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte.
Hier sagt Hiob, jawohl, das stimmt. Ich habe Dinge beurteilt und gesagt, Gott entzieht mein Recht. Ich habe es einfach nicht verstanden. Warum muss ich so leiden, obwohl ich nicht schwer gesündigt habe? Und er sagt, ohne Erkenntnis. Er nimmt also den gleichen Ausdruck von Elihu auf und wendet das auf sich an. Da hat er wirklich Buße getan. Und nicht einfach so das verwischt, sondern ganz klar gesagt, jawohl, was dieser junge Mann gesagt hat, ohne Erkenntnis. Das war richtig. Korrekt. Und dann sehen wir, Kapitel 36, Vers 1, Elihu hebt nochmals an, also nachdem er innegehalten hat und Hiob wieder nichts sagen will, ist eben so, dass das Wort Gottes an Hiob arbeitet. Aber er kann nichts sagen. Elihu fährt weiter und jetzt kommt dieses Kapitel oder dieser Abschnitt 36, 37, wo er Gottes Liebe in der Erziehung vorstellt. Liest du, Jerry, Verse 1 bis 9.
Und Elihu fuhr fort und sprach: Harre mir ein wenig, und ich will dir berichten. Denn noch sind Worte da für Gott. Ich will mein Wissen von weit her holen und meinen Schöpfer Gerechtigkeit geben. Denn wirklich, meine Worte sind keine Lüge. Ein an Wissen vollkommener ist bei dir.
Vielleicht mal bis hierher. Danke. Und wenn er sagt, harre mir ein wenig, dann will er sagen, bitte Hiob, halt es noch ein bisschen aus. In meiner ganzen Argumentation bin ich noch nicht zum Schluss gekommen. Und wirklich werden sehen, der Höhepunkt ist Kapitel 37. Aber das nehme ich jetzt auch noch nicht vorweg, was dort dann wirklich Sensationelles gesagt wird. Ich muss noch ein bisschen Geduld haben. Ich will dir berichten. Es sind eben noch mehr Argumente da, die für Gott sprechen und für seine Gerechtigkeit und werden sehen, für seine Liebe. Und dann sagt er, ich will mein Wissen von weit her holen. Und das ist interessant. Die Freunde Hiobs, die haben es von ganz nahe geholt. Aber Elihu holt es von weit, weit her. Und nicht einfach so aus einem schnellen Urteil. Die haben gesehen, Hiob leidet schwer, folglich muss er schwer gesündigt haben. Das war ihr naheliegendes Argument. Elihu holt es von ganz weit her und sagt, und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben. Sein Anliegen ist es, Gott als vollkommen gerecht darzustellen. Ganz im Sinn von 1. Johannes 1, Vers 9. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Aber wieder sagt er, mein Schöpfer. Sagt wieder diese enge, persönliche Beziehung, die er zu Gott hat. Denn wirklich, meine Worte sind keine Lüge. Ein an Wissen vollkommener ist bei dir. Da könnte einer sagen, oh, also jetzt, junger Mann, wie sprichst du über dich? Aber wenn ich Advokat sein darf von Elihu, er meint damit nicht sich. Warum kann man das so sagen? Ja, Kapitel 37, Vers 16. Liest du, Jerry?
Verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen?
Über wen spricht er hier?
Über Gott.
Über Gott. Und er nennt ihn der an Wissen Vollkommene. Der gleiche Ausdruck wie hier. Also, er sagt, meine Worte sind keine Lüge. Ein an Wissen Vollkommener ist bei dir, meint der Gott, der Hiob ganz nahe ist. Obwohl Hiob meinte, ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Er ist da, der an Wissen Vollkommene. Vers 5, siehe, Gott ist mächtig. Und doch verachtet ihr niemand. Mächtig an Kraft des Verstandes. Das ist das Unbegreifliche. Gott ist so groß, dass wir kleine Geschöpfe nicht so klein sind für ihn. Man denkt, die Römer, die alten Römer hatten ein Sprichwort. Das hieß, der Adler fängt keine Fliegen. Der mächtige Adler, Steinadler, der fängt keine Fliegen. Der hat schon anderes als Nahrung. Ja, und das haben die Römer eben so, sich so vorgestellt von ihren Kaisern. Die großen Kaiser, die beschäftigen sich eben mit großen Dingen. Also das kleine Geschmeiß, das ist nichts. Und Gott ist so groß. Und er verachtet uns Menschen nicht, trotzdem, dass wir so gering sind. Und die Stoiker, das war so eine philosophische Richtung, zu der gehörte auch Cicero, dieser große römische Staatsmann. Und Cicero hat ja ein Buch geschrieben, De Natura Deorum, über das Wesen der Götter. Und dort findet sich der Satz, Magna, die curant, parva, negligunt. Magna, um große Dinge kümmern sich die Götter. Um kleine, das ist eine quantité negligeable, negligunt, ja, das vernachlässigen sie. Also das war so die Vorstellung der Stoiker. Die Götter sind groß und sie beschäftigen sich mit großen Dingen, aber nicht mit den kleinen Dingen der Menschen. Da haben sie auch gelehrt, die Götter haben mit den Menschen nichts zu tun. Die haben ihr eigenes Glück. Aber das ist, die beschäftigen sich nicht mit den kleinen Dingen. Und genau das, sagt die Bibel, ist vollkommen anders bei dem wahren Gott. Er verachtet uns nicht. Und wenn ich denke, wie der Apostel Paulus spricht über die Korinther, muss er wissen, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung in Korinth vor 2000 Jahren waren Sklaven. Vielleicht 60%. Und gerade aus dieser Unterschicht hatten sich ganz besonders viele bekehrt, als Paulus nach Korinth kam. Und darum sagt Paulus in 1. Korinther 1, liest du Vers 26.
Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme.
Danke. Also, dieser große Gott hat gerade ein besonderes Herz für das Törichte, für das Schwache, für das Unedle für das Verachtete. Das ist so wunderbar. Aber man muss dann nicht denken, wenn jemand edel und weise war, der hätte keine Chance gehabt. Aber dann muss was geschehen, wie beim Apostel Paulus?
Eine Umkehr.
Eine Umkehr, und zwar so, dass er zu Boden gestürzt wird. Also wirklich, der Hohe, der Erhabene, der Starke, der muss sich auf den Boden demütigen. Dann kann er auch gerettet werden. Ja, und das ist eben gerade für die Stolzen so schwierig. Schwieriger als für die, die nicht viel von sich selber halten. Ja, also Hiob 36, Vers 6 jetzt. Er erhält den Gottlosen nicht am Leben und das Recht der Elenden gewährt er. Obwohl Gott ihm nicht immer sofort eingreift, aber schließlich wird er doch seine Gerechtigkeit erweisen. Früher oder später. Das ist wichtig. Und dann kommt ein Schlüsselvers. Er zieht seine Augen nicht ab von dem Gerechten. Das bezieht sich jetzt auf Hiob. Er wird ja beschrieben als ein Gerechter. Zwar gerecht durch Glauben, aber ein Gerechter durch Glauben, der dann diese Gerechtigkeit auch praktisch ausgelebt hat. So wird das in Hiob 1 und 2 klar gesagt. Und jetzt muss Hiob so leiden. Elihu tröstet ihn. Gott schaut immer auf dich. Hiob sagte, ich schaue ihn nicht, aber der Herr schaut ihn. Das ist das Wichtige. Nicht, dass wir ihn sehen, sondern dass er uns sieht. Und er zieht die Augen nicht ab. Und er sagt auch, dass Gott für sie Gutes tut. Er setzt sie für immer mit Königen auf den Thron. Und sie sind erhöht. Aber dann in Vers 8 zeigt er, dass Gott eben auch den Gerechten züchtigen kann. Und wenn sie, also die Gerechten, mit Fesseln gebunden und in Stricken des Elends gefangen werden. Also Hiob war gewissermaßen in diesen Leiden und in dieser Not war er ein Gefesselter. Mit Stricken des Elends war er gebunden. Aber Elihu sagt, das hat einen Sinn. Vers 9. Dann macht er ihnen ihr Tun und ihre Übertretungen kund, dass sie sich trotzig gebärdeten. Und er öffnet ihr Ohr der Zucht und spricht, dass sie vom Frevel umkehren sollen. Also Gott spricht zu dir, Hiob. Du bist ein Gerechter. Aber er hat sich eben in diesem Aufbäumen, schon in Kapitel 3, wo er seinen Geburtstag verflucht hat und gewissermaßen gesagt hat, wie wenn seine Geburt ein Fehler gewesen wäre in Gottes Schöpfung, da hat er sich versündigt. Und Gott will jetzt durch diese Prüfung hindurch ihm das Ohr öffnen für die Zucht. Zucht kann man übrigens im Hebräischen auch übersetzen, Zucht oder Unterweisung. Beides. Also Gott erzieht Hiob, so wie ein Vater seine Kinder erzieht. Und dieser Ausdruck, öffnet er ihr Ohr, hatten wir den nicht schon mal?
Doch.
Wo war das? Komm. Ja, Elihu, ja, hast du es.
Ganz am Anfang, durch Zucht, durch Krankheit.
Ja, wo war das?
Ganz am Anfang zu seiner Rede.
Ja, genau, Hiob 33. Und zwar hat dort Elihu erklärt, wie Gott mit den ungläubigen Menschen Vers umgeht, 16. Wie er zu ihnen spricht. Was sagst du?
Vers 16.
Hiob 33, Vers 16. Liest du Gott?
Dann öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, die er ihnen gibt, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und damit er Übermut vor dem Mann verberge, dass er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben vom Rennen ins Geschoss.
Genau. Und dann sagt er, und zu dem Sprechen durch den Traum fügt Gott hinzu das Sprechen durch Krankheit. Vers 19, auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen auf seinem Lager. In dem Zusammenhang sagt er, Gott öffnet den Menschen das Ohr. Übrigens, wenn hier steht, im Traum, im Nachtgesicht, öffnet Gott das Ohr, muss man bedenken, damals gab es noch keine Bibel. Und darum hat Gott zu Menschen vor der Sintflut und auch in den Jahrhunderten nach der Sintflut, hat Gott durch Träume gesprochen. Aber dann hat er sein Wort gegeben. Jetzt spricht er durch sein Wort. Wir müssen nicht erwarten, dass die Leute in der Schweiz, in Deutschland, dass Gott ihnen Träume gibt. Sie haben das Wort Gottes. Und Gott öffnet das Ohr durch sein Wort. Und jetzt sehen wir hier, Gott öffnet das Ohr durch Krankheit, durch Leiden. Und dann Vers 11, 36, Vers 11. Wenn sie hören und sich unterwerfen, so werden sie ihre Tage im Wohlergehen verbringen und ihre Jahre in Annehmlichkeiten. Also er sagt, es gibt eine Wiederherstellung, wenn der Gerechte umkehrt. Und das werden wir sehen, in Kapitel 42 kommt das. Eine völlige Wiederherstellung. Vers 12, und es geht um den Gerechten, muss man sich im Klaren sein. Wenn sie aber nicht hören, so rennen sie ins Geschoss und verscheiden ohne Erkenntnis. Also auch ein Gerechter kann bockig und störrisch sein. Lässt sich nicht korrigieren. Paulus sagt in 1. Korinther 11, deshalb sind viele unter euch schwach und krank, ein Gutteil entschlafen. Gott hatte bei den Korinthern eingegriffen, weil sie einfach nicht hörten auf Gottes Reden. Also, das wird hier vorgestellt. Und dann heißt es, Vers 12, wenn sie aber nicht hören, so rennen sie ins Geschoss und verscheiden, ohne Erkenntnis. Da haben wir den Ausdruck wieder. Ohne Erkenntnis, Kapitel 42, ohne Erkenntnis. Aber die, die ruchlosen Herzens sind, hegen Zorn. Jetzt ab Vers 13 geht es nicht mehr um den Gerechten. Der Ruchlose, das ist hebräisch der Chanef. Und das ist der Abgefallene, der Heuchlerische. Das ist ein ganz schlimmes Wort. Aber die, die ruchlosen oder abgefallenen, heuchlerischen Herzens sind, hegen Zorn. Sie rufen nicht um Hilfe, wenn er sie gefesselt hat. Eben in Leiden gefesselt. Ihre Seele stirbt in der Jugend dahin und ihr Leben unter den Huren, in der Unzucht. Den Elenden errettet er in seinem Elend. Und in der Drangsal öffnet er ihnen das Ohr. Jetzt der Elende, das hebräische Wort bedeutet elend oder bescheiden, demütig. Da geht es wirklich um den, der echt umkehrt. Der wird errettet aus dem Elend und in der Drangsal, und das ist wieder ein Schlüsselvers für die Reden von Elihu, in der Drangsal öffnet ihr ihm das Ohr. Und genau das sagt Elihu, das macht Gott mit dir, Hiob. Und wirklich, als Hiob zur Umkehr kommt, wird er dann auch wiederhergestellt. Und weiter in Vers 16 sagt er, so hätte er auch dich aus dem Rachen der Bedrängnis in einen weiten Raum geführt, wo keine Beengung gewesen wäre. Und die Besetzung deines Tisches wäre voll Fett. Aber du bist mit dem Urteil des Gottlosen erfüllt. Urteil und Gericht werden dich ergreifen. Also er sagt, hättest du jetzt schon Buße getan, hätte Gott schon jetzt eine Wiederherstellung gemacht. Und interessant ist, das Elend von Hiob wird beschrieben als Rachen der Bedrängnis. In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, der Teufel geht umher und sucht, wen er verschlinge. Und es war ja wirklich der Angriff Satans auf Hiob. Und er sagt aber, der Herr hätte dich aus dem Rachen der Bedrängnis schon jetzt herausgeholt. Vers 18, denn der Grimm, möge er dich ja nicht verlocken zur Verhöhnung. Und die Größe des Lösegeldes verleite dich nicht. Das ist ein ganz schwieriger Vers. Der Grimm, das meint eigentlich dieses Aufgebrachtsein von Hiob gegen seine drei Freunde und auch gegen Gott. Und er warnt ihn, der Grimm möge er dich ja nicht verlocken zur Verhöhnung, dass du ihm falsche Dinge sagst. Da ist man in Gefahr, wenn man so aufgebracht ist, dass man sich versündigt. Und dann sagt er, und die Größe des Lösegeldes verleite dich nicht. Ja, das ist das gleiche Wort Lösegeld, wie wir es hatten im Zusammenhang Kapitel 13 mit dem Erlöser, der sagt, ich habe eine Sühnung zustande gebracht. 33, Vers 24. Da haben wir gesehen, das ist der Sohn Gottes, der spricht. Und das Wort Sühnung ist Kofer. Und das ist das gleiche Wort im Hebräischen wie hier, Lösegeld. Und jetzt ist Folgendes. Die Größe des Lösegeldes verleite dich nicht. Wenn Hiob erkannt hat, Gott ist der wunderbare Erlöser. Er sagt ja in Kapitel 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass der Letzte wird auf der Erde stehen. Und Elihu ergänzt und sagt, er hat eine Sühnung, Kofer, ein Lösegeld bereitgestellt. Also Hiob wusste um diesen gnädigen Gott, der vergibt. Und das ist eine Gefahr, wenn man sich bewusst ist, wie gnädig Gott ist, dass man dann denken kann, dann ist Sündigen nicht so schlimm. Er vergibt ja wieder. Aber es ist Missbrauch der Gnade Gottes. Von Gottlosen wird gesagt, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben, in Judas Verse 3 und 4, die haben sich neben eingeschlichen, welche die Gnade in Ausschweifung verkehren. Die sagen, Gott ist gnädig, dumm, wir können, das ist nicht so schlimm, das kann man machen, das kann man so leben, das kann man verantworten, so kann man leben. Gott ist ja gnädig, dass die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren. Und er sagt, die Größe des Lösegeldes, also die Größe der Gnade Gottes, darf dich ja nicht dazu verleiten, dass du eben denkst, dann kann man ja mit der Gnade spielen. Vers 19 noch, sollen dein Schreien und alle Anstrengungen der Kraft dich aus der Bedrängnis führen? Benedikt Peters schreibt in seinem Kommentar, dieser Vers ist so schwierig und lässt ihn offen, wie man übersetzen soll. Es ist wirklich ganz schwierig, das zu übersetzen. Aber in der hebräischen Spezialliteratur gibt es viele Hilfen und auch da gibt es eine schöne Lösung. Und zwar kann er, Gott, ordnen deinen Hilferuf ohne Bedrängnis und ohne alle Kraftmittel. Das heißt, Gott kann bewirken, dass Hiob um Hilfe ruft. Und das geht aber nicht ohne Bedrängnis und nicht ohne all diese Kraftmittel. Also damit sagt er, Hiob, das war alles nötig, dieses schwere Leiden, damit Gott zum Ziel kommt mit dir. Und dann warnt er ihn vor etwas ganz Gefährlichem. Vers 20, sehne dich nicht nach der Nacht, die Völker plötzlich weggeben wird. Wir haben das ja schon gehabt in Kapitel 34, Vers 20, dass in einer Nacht durch Erdbeben ein ganzes Volk ausgelöscht werden kann. Und hier sagt Elihu, sehne dich nicht nach so einer Nacht. Wie nennt man das? Ein Wort, Todessehnsucht. Und wenn man ganz unten ist, kann eine Todessehnsucht über einen kommen. Aber da warnt uns Elihu, ja nicht einer solchen Empfindung sich hingeben. Sehne dich nicht nach der Nacht die Völker plötzlich wegheben wird. Hüte dich, wende dich nicht zum Frevel, denn das hast du dem Elend vorgezogen. Todessehnsucht, und dann war Hiob bereit, etwas Falsches über Gott zu sagen, anstatt leiden zu wollen. Er hat das dem Elend vorgezogen. Und Elihu sagt, mach das auf keinen Fall. Gott ist so anders. Und damit wollen wir schließen mit Vers 22. Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Er gibt uns mehr Belehrung, als was die Tiere haben in ihren wunderbaren Instinkten. Er unterweist uns über seine Wege und auch über seine Gedanken, die er hat bei all dem Schweren, das wir schon im Leben erfahren haben. Jeder von uns kann erzählen. Aber Elihu sagt, wer ist ein Lehrer wie er, der uns eben zu sich zieht und uns auch Verständnis gibt, dass wir verstehen, Leiden hat einen Sinn und Gott hat ein Ziel mit uns. Das möchte er erreichen. Dann wollen wir hier schließen.